Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und einen guten Tag wünscht Jule Reimer. Heute Abend tagt in Berlin das Klimakabinett der Bundesregierung. Und es steht eine große Entscheidung an. Diverse Minister und Ministerinnen mit ganz unterschiedlichen Interessen müssen sich über Maßnahmen einigen, damit Deutschland in den zentralen Bereichen Verkehr und Heizung sehr schnell deutlich weniger Kohle, Öl und Gas verfeuert. Damit dort wie in der Industrie auch der CO2-Ausstoß zurückgeht. Parallel könnte die Bundesregierung jedoch mit dem Freihandelsabkommen EU-Mercosur die Klimaerwärmung noch verstärken. Das fürchten Kritiker. Auch gibt es noch allerhand logistische und gesetzliche Hürden zu überwinden, bis zum Beispiel elektrisch betriebene Autos flächendeckend attraktiv sind. Der ADAC hat festgestellt, dass sich E-Autos in den meisten Wohnanlagen nicht aufladen lassen. Nach China, Indonesien und Malaysia will auch Kambodscha keinen Müll mehr aus den nördlichen Industriestaaten aufnehmen. Das macht sich alles mittlerweile als Notstand bis in die oberfränkische Provinz bemerkbar. Und im Verbrauchertipp geht es um etwas, was erstmal widersprüchlich klingt, um Erwerbs- und Fähigkeitsversicherung für Schüler, Azubis und Studenten. Es wird immer heißer auf der Erde. Wieso eigentlich? Der Sommer ist doch gerade ziemlich kühl, werden Sie vielleicht einwenden. Was vielen nicht bewusst ist, die erhöhten Temperaturen verteilen sich völlig ungleich über die Erde und die Elemente. Die Meere ziehen sehr viel Wärme an und auch an Nord- und Südpol steigen die Temperaturen um ein Mehrfaches mehr als bei uns. Das hat Folgen. Seit Wochen kommt es in Alaska und in Sibirien immer wieder zu Buschbränden aus Nordamerika, berichtet Markus Schuler.
Das Unheil begann in Alaska bereits im April. Da verabschiedete sich der Winter ungewöhnlich früh, sagt Tim Mowry von der staatlichen Forstbehörde.
That still does vary year to year. Last year, for example, was a real late spring.
Das variiert jedes Jahr. Im vergangenen Jahr hatten wir einen späten Frühling und es wurde erst im Mai wärmer. Das alles hängt vom Wetter und der Schneeschmelze ab. In diesem Jahr ist der Schnee viel früher verschwunden, was die Feuersaison begünstigt hat. Was folgte, war eine Vegetation, die an der Oberfläche schnell trocknete. Im Laufe der vergangenen Wochen entstanden allein in Alaska so fast 400 Waldbrände. Viele davon werden nur aus der Luft entdeckt, via Satellitenbild, weil die Region so dünn besiedelt ist. Dass es in Alaska jedes Jahr brennt, ist normal und hilft der Natur, den Wäldern sich zu erneuern. Dieses Jahr haben die Buschbrände aber nicht nur früher begonnen, ihre Zahl ist auch weitaus größer als sonst. Zurzeit werden in dem nördlichsten US-Bundesstaat ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen, sagt Jeff Berardelli, Meteorologe beim Fernsehsender CBS. Hier gibt es einen Temperaturrekord mit 32 Grad in Anchorage. Das ist eine Hitzewelle auf Steroiden. Zum Vergleich? Die normale Durchschnittstemperatur liegt in der größten Stadt Alaskas im Frühsommer normalerweise bei 16 bis 18 Grad. In Anchorage herrscht eigentlich ein subarktisches Klima. Ursache für diese hohen Temperaturen sind Starkwindbänder, besser bekannt als Jetstream. Der Jetstream transportiert seit Wochen deutlich wärmere Luft in die Region. Meteorologe Bardelli.
So, water temperatures are about 10 to 18 degrees above normal right now.
Die Wassertemperaturen sind um die 5 bis 7 Grad Celsius höher als sonst. Eine noch viel unglaublichere Zahl ist, dass sich das arktische Eis seit 1979 mehr als halbiert hat. Es kommt aber noch schlimmer. Die Brände tragen dazu bei, dass sie den Klimawandel noch verstärken. Die großen Feuer haben im Juni rund 50 Millionen Tonnen CO2 erzeugt. So viel Klimagas wie Schweden, Ungarn und Bulgarien in einem Jahr produzieren. Alles ist über unsere Atmosphäre und die Ozeane miteinander verbunden. Wenn man dort etwas Grundlegendes ändert, kann es für diese extreme Störung des Jetstreams sorgen. Vermutlich wird sich das in der Zukunft noch verstärken. Wissenschaftler glauben, dass die Brände in der Arktis durch den Klimawandel weiter zunehmen werden. Schaut man sich den Monat Juni an, dann war er in vielen Regionen der Welt der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Markus Schuller berichtete. Es wird nicht einfach, heute Abend zwischen so unterschiedlichen Charakteren wie Svenja Schulze und Verkehrsminister Andreas Scheuer einen Kompromiss zu finden. Scheuer würde am liebsten mit teuren Förder- und Anreizprogrammen gegen den Klimawandel angehen. Wirtschaftswissenschaftler sagen dagegen, es hilft nichts, CO2 braucht einen Preis. Bundesumweltministerin Svenja Schulze plädiert deshalb für eine allgemeine CO2-Steuer auf Kohle, Öl und Gas und will jedem Bürger vom Baby bis zum Greis einen Festbetrag dafür erstatten. Bekommt sie das durch? Alex Krämer mit dem Porträt einer Ministerin, die zumindest anfangs eher schwach wirkte.
In diesem Herbst wird es sich entscheiden. Ist Svenja Schulze nur die nette SPD-Frau aus Nordrhein-Westfalen, die immer freundlich lächelt und sonst nicht weiter stört? Oder setzt sie durch, was der Koalitionsvertrag verspricht? Ein Gesetz, das verbindlich sicherstellt, dass Deutschland seine Klimaziele 2030 erreicht. Schulze strebt ganz klar nach Variante Nummer 2, hat den Ton deutlich verschärft und schaltet das Lächeln auch mal ab.
Ich mache da jetzt seit einem Jahr Druck. Ja? Seit einem Jahr sage ich immer wieder, es muss jetzt endlich was passieren. Und seit einem Jahr werde ich vertröstet. Auf die nächste Sitzung, auf den nächsten Monat, auf die nächsten Gipfel, auf irgendwas. Das geht doch so nicht weiter.
Verbindliche Vorgaben für jeden einzelnen Bereich, wie viel Kohlendioxid er einsparen muss, wie viel der Verkehr, wie viel die Landwirtschaft, wie viel die Heizung von Gebäuden, so sieht es Schulzes Gesetzentwurf vor. Im Mai haben ihre Kollegen aus den anderen Ministerien ihre Vorschläge dazu abgeliefert. Das Umweltministerium dreht die jetzt durch die Mangel.
Was wir jetzt machen, ist es nochmal cross zu checken. Mehrere Gutachterinnen und Gutachter, die sich damit auskennen, bewerten die Maßnahmen dann nochmal. Und das ist wichtig, damit wir nicht unter unseren Zielen bleiben.
Denn die stehen fest. 55% weniger Kohlendioxid 2030 im Vergleich zu 1990. Da wird es noch Auseinandersetzungen geben im Klimakabinett. Lieblingsgegner dabei, Andreas Scheuer, CSU-Verkehrsminister. Denn der lehnt so ziemlich alles ab, was Autofahren unattraktiver machen könnte.
Ich komme nicht über die Ecke Verbote, Einschränkungen und Verteuerungen. Ich komme über die Ecke Anreize, Begeisterung, neugierig machen, Förderung, Innovation.
Ob das alleine reicht, wo der Verkehr eh schon allen anderen hinterherhinkt, Schulzes Leute werden nachrechnen. Zusätzlich will die Umweltministerin noch erreichen, dass mögliche Strafzahlungen wegen verfehlter Klimaziele vom jeweils verantwortlichen Ministerium bezahlt werden. Verbindliche Vorgaben plus Strafmechanismus. Oliver Krischer, Fraktionsvize der Grünen, will die Ministerin daran messen, ob sie das tatsächlich durchkriegt.
Frau Schulze hat ja nette Positionen immer und vieles teile ich ja auch. Und ich glaube auch, dass sie engagiert und das ernsthaft meint. Nur ihre politische Relevanz in dieser Regierung war bisher eher bescheiden, um das mal so zu formulieren.
Ob sich das ändert, zeigt der Herbst. Ganz schlecht stehen die Chancen nicht. Das Thema Klimaschutz hat Konjunktur. Neuerdings ist sogar der Arbeitnehmerflügel der Union für eine CO2-Steuer mit sozialer im Ausgleich, also genau das, was auch Schulze propagiert. Und eine Verbündete sitzt vielleicht auch im Kanzleramt. Kein Pillepalle mehr, hat Angela Merkel jüngst zum Thema Klimaschutz gesagt. Ein Satz, der auch von Svenja Schulze stammen könnte. Ganz ohne Lächeln.
Aus Berlin Alex Krämer. Und kurz vor der Sitzung des Klimakabinetts hat sich der Luftfahrtbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Jarzombek, CDU, offen für eine moderate Erhöhung der Luftverkehrssteuer gezeigt. Und wiederum nochmal zuvor hatte Bundesumweltministerin Svenja Schulze gefordert, das Fliegen durch eine höhere Luftverkehrsabgabe teurer zu machen. Ursula von der Leyen hatte sich in ihrer Bewerbungsrede um das Amt der EU-Kommissionspräsidentin als besondere Klimaschützerin hervorgetan. Bis 2030 sollten die CO2-Emissionen um 50% reduziert werden, wenn nicht sogar um 55%, verkündete sie am Dienstag bei ihrer Rede. Gleichzeitig hat die EU-Kommission jedoch einen Freihandelsvertrag mit einer Handvoll südamerikanischen Staaten, dem Mercosur-Verbund, beschlossen, von dem Kritiker sagen, dem Regenwald bekommt das nicht, die Klimaerwärmung wird eher befeuert. Nikolaus Steiner mit Einzelheiten.
Seit 30 Jahren betreibt Wilhelm Eckhey eine nachhaltige Landwirtschaft in Fröndenberg bei Dortmund. Seine Tiere stehen auf der Weide, im Moment bekommen sie zusätzliches Heu. Importiertes Futter lehnt er ab, beispielhaft in Sachen Nachhaltigkeit. Das Mercosur-Abkommen hingegen widerspreche diesen Zielen ganz und gar, sagt er.
Wir haben die Diskussion über Klimawandel, wir haben die Diskussion über Erhaltung kleinerer Bauernhöfe weltweit. Und so wie ich das sehe, wird durch dieses Abkommen eher großen Fleischkonzernen geholfen, die große Mengen billiges Fleisch hier importieren wollen.
Das geplante Mercosur-Abkommen ist das größte Handelsabkommen weltweit. Vor 3 Wochen beim G20-Gipfel in Japan feierten die Staats- und Regierungschefs einen Durchbruch.
Das ist das Ende einer 20-jährigen Verhandlungsgeschichte,
sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nun soll das Abkommen möglichst schnell ratifiziert werden. Das Ziel: Wachstum und Arbeitsplätze weltweit. Dafür wollen die EU und die Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay den Großteil der gegenseitigen Zölle senken oder abschaffen. Das Problem: In Südamerika wird schon jetzt massiv Regenwald abgeholzt. Für Zuckerrohr, Ethanol, Rinderzucht und Sojaanbau. Das meiste für den Export. Und die Abholzung wird mit dem Mercosur-Abkommen massiv zunehmen, befürchten Kritiker wie die Europaabgeordnete Anna Cavazzini von den Grünen.
Auf der einen Seite kämpfen wir darum in Europa, dass es Nachhaltigkeitswende gibt, auch im Agrarsektor, dass das Tierwohl gesteigert wird, dass Produkte nicht mehr so CO2-intensiv angebaut werden. Und wir sind da auch irgendwie auf dem richtigen Weg. Und auf der anderen Seite schließen wir jetzt ein Handelsabkommen ab, was eine mega intensive Landwirtschaft befördert, die auch dazu noch den Regenwald abholzt.
Während Europa ökologischer werde, schaffe das Mercosur-Abkommen Anreize zur Umweltzerstörung in Südamerika, so die Kritiker. Zwar enthält das Abkommen ein eigenes Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung, aber wenn sich ein südamerikanischer Staat nicht daran hält, wird dazu allenfalls ein Bericht verfasst. Richtige Sanktionsmöglichkeiten hingegen sieht das Abkommen nicht vor. Die Bundesregierung drängte im Juni dennoch auf einen schnellen Abschluss der Verhandlungen zum Wohl der europäischen Wirtschaft. In einem Brief an die EU-Kommission heißt es, Zitat: Viele europäische Sektoren von strategischer Bedeutung, insbesondere die Produktion von Autos und Autoteilen, Maschinen, Chemikalien oder Arzneimitteln, werden besonders profitieren.
Und mehr zum Mercosur-Abkommen erfahren Sie heute in Monitor, heute Abend im ARD-Fernsehen um 21.45 Uhr im Ersten. Im Berliner Klimakabinett wird heute Abend mit Sicherheit auch über die Rolle von Elektroautos gesprochen. Allerdings fehlt es bereits an Lademöglichkeiten, zum Beispiel in Wohnanlagen, heißt es in einem heute veröffentlichten ADAC-Test. Über die Ergebnisse Thomas Wagner.
Kein Strom in Deutschlands Tiefgaragen, vor allem in jenen Tiefgaragen, die zu Wohnanlagen gehören. Kein Strom also genau dort, wo viele Menschen wohnen, für die E-Mobilität für Elektroautos. Das ist das Ergebnis eines ADAC-Tests, in den Erhebungen aus den 11 größten Städten Deutschlands mit insgesamt 4.815 Tiefgaragen eingeflossen sind.
Wer in einem Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage wohnt und dort sein Elektroauto aufladen will, hat kaum eine Chance. Denn nur die wenigsten Tiefgaragen sind mit Steckdose oder Wallbox ausgestattet. Nur 4% verfügen über einen Stromanschluss. Eine Ladesäule oder Wallbox gibt es sogar nur in einer von 50 Tiefgaragen, das heißt in nur 2% der Fälle.
So ADAC-Sprecher Johannes Boos. Und das heißt, wer zu Hause keine Nachlademöglichkeit für sein E-Auto hat, der kauft auch kein E-Auto. Zwar gilt die Feststellung:
Das Angebot an öffentlichen Ladestationen wird sich in Zukunft erhöhen.
So Erik Dietrich, Vertriebsleiter beim Energieanbieter Stadtwerk am See in Friedrichshafen. Gleichwohl gilt eben auch:
Die öffentlichen Ladestationen werden aber nicht der entscheidende Faktor sein, denn mehrere Studien haben bereits gesagt, dass 85% aller Ladevorgänge zu Hause oder auf der Arbeit, also im Betrieb, stattfinden. Da wird es letztendlich dann darum gehen, dort eine entsprechende Ladeinfrastruktur auszubauen.
Doch genau darauf, nämlich auf den zeitnahen Ausbau solcher Ladestationen in den Tiefgaragen von Wohnanlagen, deutet derzeit wenig hin.
Für die meisten Eigentümer oder Mieter wird sich so schnell wohl nichts ändern,
fasst ADAC-Sprecher Johannes Boos einen weiteren Kernsatz der jüngsten Studie zusammen.
Nur ein Viertel der befragten Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft hat vor, die Ladeinfrastruktur in ihren Tiefgaragen in den nächsten 3 Jahren auszubauen. Konkrete Pläne, die innerhalb eines Jahres umgesetzt werden sollen, die verfolgen lediglich 13%. Selbst bei Neubauten werden zurzeit häufig keine Ladestationen vorgesehen.
Das deckt sich mit den Erfahrungen, die Erik Dietrich vom Stadtwerk am See häufig im Umgang mit Unternehmen macht, die Mehrfamilienhäuser bauen.
Also die Regel ist es in der Tat noch nicht. Wir sprechen seit mehr als 2 Jahren die Empfehlung aus, zumindest die Infrastruktur in Form eines Leerrohres oder eines entsprechenden Kabels zum Stellplatz bereits vorzusehen und das mit dem entsprechenden Zähler der Wohnung zu koppeln. Das ist unsere Empfehlung, wird aber bisher leider nur in Teilen verfolgt.
Noch schwieriger ist der Einbau von Ladestationen und Steckdosen in den Tiefgaragen bereits bestehender Wohnanlagen. Denn dagegen stehen bisher hohe rechtliche Hürden, sagt Johannes Boos vom ADAC.
Größte Hürde für den Ausbau der Infrastruktur ist aber das Wohnungseigentümergesetz. Das verlangt, dass bei Umbauten alle Miteigentümer zustimmen müssen. Ist nur einer gegen die Wallbox, wird nicht nachgerüstet.
ADAC-Sprecher Boos und Erik Dietrich vom Stadtwerk am See sind sich einig. Wird diese Vorschrift nicht geändert, bleibt die Entwicklung der E-Mobilität in Deutschland auf der Strecke.
Unter den gegebenen Umständen wird es kaum gelingen, die Elektromobilität in die Breite zu tragen. Aus unserer Sicht ist es deshalb notwendig, die Installation von Ladeinfrastruktur in bestehenden Immobilien zu erleichtern. Dazu müssen das Miet- und Wohneigentumsrecht angepasst werden.
Also ich denke, dass im Sinne der Klimaschutzziele, die ja auch die Bundesregierung formuliert hat, nach dem Pariser Klimaschutzabkommen, halte ich das für einen konsequenten und damit auch notwendigen Schritt, um das Thema E-Mobilität vor allen Dingen im urbanen Bereich weiter voranzutreiben.
Zu wenige Ladestationen in Wohnanlagen von Thomas Wagner. Immer mehr südostasiatische Länder wehren sich gegen die ungebremste Einfuhr von Müll. Diese Exporthürden machen sich jetzt auch in Deutschland bemerkbar. Einer der größten Entsorger in Bayern, der Zweckverband Müllverwertung Schwandorf ZMS, hat die Annahme von Gewerbemüll erstmal gestoppt. Susanne Lentenbauer.
Auf dem Hof der Entsorgungsfirma Drexler im oberfränkischen Kulmbach stehen die orangenen Müllcontainer dicht nebeneinander. Einige sind gut gefüllt, andere leer. Wenn er die Genehmigung bekäme, würde sein gesamter Hof überquellen vor Gewerbemüll der umliegenden Unternehmen im Gewerbegebiet, sagt Juniorchef Michael Drexler.
Ja gut, gewisse Mengen können wir selbstverständlich aufgrund auch unserer Genehmigung in gewisser Weise zwischenlagern, aber natürlich auch nur bis zu einem gewissen Maße. Und dann müssen auch wir schauen, dass wir das Ganze die richtigen Wege einleiten können.
Und das wird immer komplizierter. Drexler muss derzeit seine Kunden vertrösten, die ihren Müll ihrerseits auf ihrem Firmengelände lagern müssen. Unternehmer Michael Möschel ist direkt betroffen.
Weil ich im Moment in meinem eigenen Unternehmen energetische Sanierung eines Gebäudes betreibe, wo wir mit eigenen Containern und eigenem Fahrzeug Styropor, Dachisolierung, Bitumen zur Umladestation fahren wollten. Und es hat einfach anderthalb Wochen wunderbar funktioniert. Und nach 8 Tagen kam mein Fahrzeug wieder und man hat mir gesagt, es ist Annahmestopp, hier kriegt ihr nichts mehr los.
Bei der nahegelegenen Müllumladestation Kulmbach wird, Zitat, aus Kapazitätsgründen voraussichtlich bis zum Jahresende 2019 kein Gewerbe- bzw. Kontingentabfall mehr angenommen. So steht es auf der Webseite. Michael Möschel.
Mein Müll lagert im Moment bei mir auf dem Betriebshof. Also wir haben eigene Container, die sind jetzt voll, die stehen auf dem Hof. Der Herr Drexler freut sich, ich miete sie zukünftig bei ihm, solange er noch welche hat.
Das Problem für den wachsenden Müllstau, das zuständige Müllheizkraftwerk Schwandorf, rund 100 Kilometer östlich von Kulmbach, mit einem Einzugsgebiet der Fläche Schleswig-Holsteins, nimmt bis auf Weiteres keinen Gewerbemüll mehr an, weil es komplett überlastet ist.
Wir können das so ungefähr so 75.000 Tonnen Gewerbemüll thermisch behandeln. Aber die Entsorgungswünsche bilanzieren sich so etwa auf 200.000 bis 300.000 Tonnen und das geht halt noch nicht. Ja.
Priorität habe in seiner Anlage vor allem der Hausmüll, erklärt Thomas Knoll, Chef der Anlage und Verbandsdirektor des Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf ZMS. Und der Hausmüll hat in den vergangenen Monaten massiv zugenommen.
Wir haben natürlich ein Bevölkerungswachstum, insbesondere in Bayern. Wir haben im Bereich der Demografie auch mehr Singlehaushalte, die prozentual mehr Müll produzieren als zum Beispiel Familien. Wir haben eine wirklich blühende Konjunktur in Bayern.
Es würden auch vermehrt Folien von landwirtschaftlichen Betrieben angeliefert, die er ablehnen muss, so Knoll. Außerdem mache sich bemerkbar, dass China seit Anfang 2018 keinen Plastikmüll mehr aus Europa annimmt. Andere Länder ziehen nach. Malaysia schickte im Mai 450.000 Tonnen in die westlichen Herkunftsländer zurück. In Indonesien warten derzeit 49 Container auf eine Rücksendung in die USA, nach Australien, Frankreich und Deutschland. Und auch Osteuropa fährt die Müllimporte zurück, seit im vergangenen Jahr in Polen über 120 Mülldeponien gebrannt haben, vorwiegend mit Plastikmüll aus Deutschland. Rund 500.000 Tonnen Gewerbemüll nimmt Deutschland zudem noch Großbritannien ab. Alle Müllverbrennungsanlagen Bayerns fahren seit Wochen auf Volllast, so Entsorgungsfachmann Knoll. Unternehmen, die ihren Gewerbemüll früher nach Thüringen oder Sachsen-Anhalt gefahren haben, versuchen Transportkosten zu sparen und klopfen wieder in Schwandorf an. Bamberg, Würzburg und auch München kommen an ihre Kapazitätsgrenzen.
Wir fahren auch jetzt auf Volllast und wir haben dieses Jahr nur minimal weniger Durchsatz wie letztes Jahr, aber die Müllmengen sind einfach dramatisch gestiegen.
Mittlerweile würden Entsorgungsfirmen bereits bis nach Hamburg, Dortmund oder Schweden fahren, um den Gewerbemüll loszuwerden, weiß Knoll, hat aber auch keinen anderen Rat. Zumindest lukrativ ist der Müllnotstand. Eine Tonne Gewerbemüllentsorgung kostet bei ihm 150 Euro. Sortieranlagen nehmen bis zu 200 Euro die Tonne, Tendenz steigend. Unternehmer Michael Möschel aus Kulmbach hat jetzt eine Müllanlage gefunden, die ihm seinen derzeitigen Abfall noch abnimmt. In Chemnitz.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann das Risiko abmildern, nicht bis zum normalen Rentenalter arbeiten zu können. Doch sie sollte in jungen Jahren abgeschlossen werden. Der Verbrauchertipp von Peggy Fiebig.
Klar, wenn man jung ist, denkt man nicht unbedingt daran, was alles passieren kann. So wie dieser 19-jährige Berliner Student.
Jetzt gerade, ich habe gerade erst mit dem Studium angefangen, ist das für mich noch nicht so ein großes Thema. Wahrscheinlich wird das dann zum Ende des Studiums, wenn ich mir Gedanken über meinen zukünftigen Job mache, eine Rolle spielen. Aber jetzt gerade bin ich im Studium drin und da mache ich mir keine Gedanken über, sollte man sich vielleicht, aber mache ich gerade noch nicht.
Dabei ist die Berufsunfähigkeit eines der großen Risiken, die es abzusichern gilt. Steht doch beim Wegfall der Erwerbsmöglichkeit schnell die ganze Existenz auf dem Spiel. Verbraucherschützer raten zu einem möglichst frühen Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz BU. Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Zum einen habe ich den Vorteil, ich bin jung und hoffentlich gesund. Das heißt, ich zahle sehr geringe Prämien, zunächst nur, weil ich ein geringes Risiko habe, berufsunfähig zu werden. Und die gute Gesundheit erleichtert dann die Antragstellung. Das kann mit zunehmendem Alter ja schwieriger werden, wenn die ersten Zipperlein kommen, das kaputte Knie, die Rückenbehandlung etc. Dann wird es mit einer BU schon häufig schwieriger. Und da ist es oft sinnvoll, dass man schon in jungen und hoffentlich gesunden Jahren einen ersten Baustein abgeschlossen hat.
Die Stiftung Warentest hat vor einem Jahr die Kosten einer Berufsunfähigkeitsversicherung beispielhaft für einen Auszubildenden und einen Studenten ermittelt. Für eine Berufsunfähigkeitsrente von 1.000 Euro im Monat zahlt dort ein 18-jähriger Auszubildender zum Einzelhandelskaufmann im dritten Lehrjahr etwa zwischen 50 und 100 Euro monatlich. Für einen 20-jährigen Studenten der Betriebswirtschaft im dritten Studienjahr würde das etwas weniger, nämlich ungefähr zwischen 30 und 60 Euro kosten. Konkret werden die Prämien auch bei Schüler, Studenten und Auszubildenden nach dem jeweiligen Risiko berechnet.
Die Versicherer tarifieren dann eben genau nach der aktuell ausgeübten Tätigkeit. Also ist man Schüler, welche Schulform, ist man Student, auch welche Studienrichtung.
Günstiger kann es mit einer sogenannten Starterpolice werden, wie sie speziell jungen Leuten angeboten werden. Da geht es schon bei etwa 10 Euro im Monat los. Die Besonderheit hier? Während in einem regulären Berufsunfähigkeitstarif die Beiträge im Wesentlichen über die oft jahrzehntelange Laufzeit hinweg gleich bleiben, erhöhen sie sich bei den Starterpolisen in regelmäßigen Abständen. Deshalb sollte man hier vorsichtig sein und genau hinschauen, rät Philipp Opfermann.
Das klingt ja zunächst verlockend, dass ich wenig oder nur geringe Beiträge zahle. Unterm Strich, über die gesamte Laufzeit gesehen, zahle ich jedoch mehr. Bevor ich aber gar keinen Schutz habe, weil ich mir keinen vollwertigen Schutz sonst leisten kann, sind solche Starterpolisen eine Option.
Beate Katrin Beckstermüller von der Stiftung Warentest empfiehlt zwar die Starterpolisen grundsätzlich, rät jedoch, genau auszurechnen, ab wann sich ein Wechsel in einen regulären Tarif rechnet. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass ein solcher Wechsel ohne weitere Gesundheitsprüfung möglich ist.
Und dann muss man sich selber meistens daran erinnern. Die schreiben einen dann nicht an und sagen, sie müssen jetzt umsteigen, das muss man schon selber dann im Kopf haben, ne?
Und wie bei allen Versicherungen gilt auch hier, Angebote vergleichen, dabei das Kleingedruckte lesen und sich gegebenenfalls von einer unabhängigen Stelle beraten lassen.
Peggy Fiebig. Die Türkei ist sauer über den Rauswurf aus einem Kampfflugzeugprojekt. Mehr ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.